Zunächst einmal, was ich persönlich sehr wichtig finde, Gott will uns begegnen. Er hat sich entschieden, das zu tun. Das finde ich sehr schön. Er hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch vielleicht aufgetan, wenn ihr nicht drauf seid. Wenn ihr genug gebetet habt, wenn ihr genug gedient habt. Nein, klopft an, so wird euch aufgetan. Das heißt, da, wo wir uns aufmachen, will Gott und wird Gott sich finden lassen. Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Johannes 12, Vers 45. In dem Moment, wo wir auf Jesus blicken, wo wir ihn ansehen, sehen wir den Vater. Da, wo wir uns mit Jesus einlassen, sind wir mit dem dreieinigen Gott unterwegs. Ich glaube, dass wir eine Theologie der Gegenwart Gottes brauchen in diesen Tagen. Eine Theologie der Gegenwart Gottes. Und zwar eine Theologie, die gegründet ist, zum einen auf dem Wort Gottes, wo wir sagen können, wir verwurzeln uns in dem, was Gott schon getan hat, wie er mit anderen umgegangen ist, wie er andere gesegnet hat, mit anderen gelebt hat, wie er ihnen begegnet ist, in der Bibel. Und die auf der anderen Seite aber auch auf Erfahrungen fußt. Und das ist was, was so manche im pietistischen, evangelikalen Lager schwierig finden. Wie können wir denn den Glauben auf Erfahrung bauen? Und man hat das Gefühl, wer das tut, der lässt sich mit irgendwas ein, was nicht mehr kontrollierbar ist. Und das ist auch richtig so. Wer sich mit Gott einlässt, der lässt sich mit was ein, was man nicht kontrollieren kann. Das ist genau richtig. Aber meine Bibel zeugt mir von einer Menge Leute, die sich auf jemanden eingelassen haben, den sie nicht kontrollieren konnten. Meine Bibel ist voll davon, dass Menschen Gott begegnen und dass Gott Menschen begegnen und dass sie tiefgreifend verändert werden und dass sie dort Dinge erleben und erfahren, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet haben, die man überhaupt nicht vorhersehen konnte. Abraham konnte nicht vorhersehen, dass er in seinem Alter nochmal Vater wird. Mose konnte nicht vorhersehen, dass er, nachdem er einen Mann umgebracht hat, nochmal irgendwann irgendeine Rolle spielen würde. David konnte nicht vorhersehen, dass an einem bestimmten Tag er mitten aus dem Herdehüten rausgerissen wird und ihn ein Prophet zum König salbt. Das konnte man nicht voraussehen. Die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, von Mystikern. Zum Beispiel singen ja manche von uns ganz gern Gott ist gegenwärtig, ein total mystisches Lied. Es gibt auch manche Kreise, in denen das nicht so gesungen wird, ja, aber das ist zu mystisch. Gott ist gegenwärtig, ja, wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Ja, meine Güte, bin ich eine Blume oder was? Sage ich, ja, wir können von Blumen lernen. Ja, wir können von Blumen lernen, auch als Menschen, durchaus. Und das Bild ist gar nicht so schlecht. Ich habe euch was mitgebracht von einem anderen, von Bruder Lorenz, wer ihn kennt. Ja, Leben in der Gegenwart Gottes. Und er hat was Schönes geschrieben und ich fand das gut. Er hat geschrieben mal von einem Mönch, der in der Küche gedient hat. Ja, einfach nur in der Küche dienen. Das ist nicht gerade das, was man unbedingt immer so gerne macht. Ich glaube, einer hat da 9 Jahre lang nur Kartoffeln geschält. Das ist echt eine Herausforderung, da immer frohen Mutes zu sein. Und er schreibt hier von einem Mönch, der seinen Pfannkuchen macht. Ja? Und da können wir echt was von lernen. Also, ich lese mal vor. Ich wende meinen kleinen Pfannkuchen in der Pfanne aus Liebe zu Gott um. Aus Liebe zu Gott wende ich ihn. Am richtigen Punkt natürlich. Wenn er fertig ist und ich nichts zu verrichten habe, so werfe ich mich zur Erde und bete meinen Gott an, von dem mir die Gnade, diesen Pfannkuchen zu machen, gekommen ist. Wonach ich mich dann viel vergnügter als ein König wieder aufrichte. Wenn ich nichts anderes kann, ist es mir genug, einen Strohhalm aus Liebe zu Gott von der Erde aufgehoben zu haben. Ich glaube, dass Gott das Profane heiligen will. Das Normale, das Alltägliche, das, wie wir nun mal sind, mit all unseren Ecken und Kanten, mit unseren Fehlern und Schwächen, mit unseren Zweifeln in unseren Sorgen. Er möchte es heiligen. Er möchte es für sich, für seine Zwecke gebrauchen. Und dafür ist niemand zu klein oder gar zu groß. Nach dem Motto, ich bin so groß, Gott kann mich gar nicht brauchen. Er sagt hoffentlich keiner von euch. Gott möchte mit dir und mir unterwegs sein. Das finde ich ist ein ganz wertvoller und wichtiger Gedanke. Und was ich auch festgestellt habe, Gott hat dabei keine Lieblinge. Er hat manche Leute in seinem Stall, sage ich mal, von denen wir denken, na, das ist aber kein besonderes Pferd, aber das sind ganz besondere Pferde. Die sieht keiner. Die stehen nie auf irgendeiner Bühne dieser Welt. Und dennoch hat Gott sie ganz, ganz doll lieb. Wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet, in Gottes Gegenwart zu kommen, dann ist das eine, was ich gesagt habe, wichtig. Gott will uns begegnen. Er will dir, er will mir begegnen. Er hat gesagt in Matthäus 28, Vers 20, da hat Jesus gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Da das Ende der Welt nachweislich noch nicht gekommen ist, ist Jesus immer noch bei uns. Das ist die Logik. Da dürfen wir darauf vertrauen. Und wenn das Ende der Welt gekommen ist, ist er immer noch bei uns. Das ist auch schön. Also es geht immer gut aus. Das ist fein. Es sind zwei Dinge, die wir bei der Gegenwart Gottes bedenken sollten. Das eine ist, Gott entscheidet manchmal souverän, uns zu begegnen. Wer von euch hat das schon mal erlebt? Plötzlich war der Herr da. Huch, wo kommt der denn her? Das ist gar nicht so ungewöhnlich, ja? Mose wollte, wie gesagt, einfach nur ein paar Schafe hüten. Das hat er gerne gemacht, das hat er gut gemacht, das war so sein Ding. Ja, das war okay. Und plötzlich steht er da an einem Dornbusch, also grün war es auch, so wie die Pflanzen hier, aber vielleicht größer natürlich, und das brennt. Das hat er noch nicht gesehen. Der brennt und verzehrt sich nicht. Wie cool ist das denn? Und plötzlich spricht eine Stimme zu ihm und sagt, zieh deine Schuhe aus, denn hier ist heiliger Boden. Und er begegnet dort Gott. Gott, der sich ihm offenbart. Mose hat ihn nicht gesucht. Mose hat dann noch gefragt, wer bist du eigentlich? Damit ich jetzt mal den anderen sagen kann, wen ich da eigentlich getroffen habe, weil sonst glauben die mir eh nicht. Dann sagt er, ich bin der ich bin. Ich bin da. Ich werde auch noch da sein, wenn du nicht mehr da bist. Aber mach dir darum mal keine Gedanken. Der ich bin hat dich gesandt. Da brauchst du auch Mut, um zu Leuten hinzugehen, zu sagen, also ich habe da meine Schafe gehütet und da hat so ein Busch gebrannt und da hat einer zu mir gesprochen, da habe ich ihn gefragt, wer er ist und er hat gesagt, er ist der Ich Bin und ich komme erst zu dir und sage, der Ich Bin will mit euch was anfangen. Du brauchst da Mut für, das umzusetzen, was Gott sagt. Und dieser Name Gottes ist Identität. Ich bin. Ich bin da. Ich war schon da, bevor irgendwas war und ich werde da sein, wenn praktisch nichts mehr ist. Ich bin da. Wir lesen gerade auch in 2. Mose, aber auch im 4. Buch Mose, von der Wolke der Herrlichkeit des Herrn, auch am Zelt der Begegnung. Die Herrlichkeit des Herrn, die sich niederlässt und einfach da ist. Und das Wort, das hebräische Wort für Herrlichkeit, hängt zusammen mit dem Konzept von etwas, was sich so wie eine Schwere auf dich legt. Und es wird diese Momente, vielleicht haben das einige von euch auch schon erlebt, wo ihr in Gottes Gegenwart seid und plötzlich kommt diese süße Schwere auf dich. Und du denkst, ey, lass mich mal hier bleiben. Ich habe heute Abend nichts mehr vor. Und wenn Champions League Finale ist, ja, ich bleibe hier. Diese Schwere kommt auf mich. Und ich weiß auch, der Herr ist da. Lass uns Hütten bauen. Wenn Gott in seiner Herrlichkeit kommt und sich uns offenbart, dann verändert das unser Leben. Wir lesen in der Bibel zum Beispiel auch von diversen Berufungen, wo Gott einfach irgendjemand berufen hat, zum Beispiel Samuel. Samuel dient als Knabe im Tempel. Plötzlich hört er nachts die Stimme, Samuel. Er denkt, es war sein Priester, der ihn ruft. Er sagt, nee, ich war es nicht, leg dich wieder hin. Er liegt wieder, Samuel. Er denkt wieder, ist der Priester, er ist echt ein gehorsamer Knecht, ne? Geht hin, sagt, ey Eli, du hast mich gerufen. Er sagt, nee, ich war's nicht. Aber vielleicht war Gott das, der dich gerufen hat. Eli hat sich erinnert, da war mal was, ja, habe ich auch mal gehört irgendwo. Ja, dann antworte ihm doch mal und sag, dein Knecht hört. Okay, wieder Samuel. Also, dein Knecht hört. Man muss es lernen. Samuel hat nicht Gott gesucht, er hat im Tempel gedient, okay. Er war bei Eli, er war dran. Aber plötzlich kommt Gott und redet zu ihm, spricht ihn an bei seinem Namen. Auch das sehen wir bei Jesus an manchen Stellen, dass er die Namen der Menschen kennt. Hey, Zachäus, altes Haus, heute will ich bei dir sein. Er kennt mich. Ja, Gott kennt uns. Jesaja, Jeremia, die großen Propheten des alten Bundes haben eine Berufungsvision, die es in sich hat, die sie von den Füßen, von den Socken haut. Und sie stellen fest, wow, das ist ja der Hammer, da gibt es einen Gott, der mich gebrauchen will. In diesem Volk. Okay? Es gibt also diese Zeiten, in denen Gott souverän eingreift und Menschen zu sich zieht. Übrigens in unserer Zeit, auffällig häufig, in einer ganz bestimmten Volksgruppe. Bei den Moslems. Es ist der Hammer, wie viele Moslems in diesen Jahren, Tagen, Wochen, Monaten zum Glauben kommen. Durch Träume, durch Visionen, durch irgendwelche übernatürlichen Erscheinungen. Das ist der Hammer. Und wir sollten dafür beten, dass es noch viel, viel mehr gibt. Ich habe einen Kollegen in Hamburg, der sagt, ich bete für eine Erweckung unter Moslems in Mitteleuropa. Ja? Die sollen richtig brennen. Das wird die Welt verändern. Und vor allem auch die westliche Christenheit verändern. Wenn da auf einmal ein paar Moslems kommen und sagen, also Ex-Moslems quasi, sagen, ey, wir wollen mit Jesus unterwegs sein, kannst du uns helfen? Jetzt habe ich ein Problem. Ja, vorher wollten wir so auf religiösen Einheitsbrei machen und jetzt müssen wir unsere Religionsbücher neu schreiben. Wäre gar nicht so schlecht. Gott kommt und begegnet Menschen individuell, persönlich, spricht dich an, erkennt deinen Namen. Vielleicht denkst du, ja, bei mir war das aber nicht so. Okay, dann sage ich mal, noch nicht. Who knows? Ja? Könnte ja noch kommen. Dass plötzlich Gott zu dir spricht und du musst dir über nachdenken, was ist das jetzt? Was mache ich damit? Vielleicht erinnerst du dich dann daran, manchmal macht Gott das souverän, uns einfach anzusprechen. Und das ist gut so. Und man kann sich dann fragen, ja, ist das nur so eine alttestamentliche Geschichte? Nein, natürlich nicht. Denn der Gott des Alten Testaments ist auch der Gott des Neuen Testaments. Und der Vater, den der Sohn offenbart, ist derselbe. Und Christus ist derselbe. In Johannes 1 heißt es so schön, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit dieses Sohnes Gottes. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Das heißt, Jesus offenbart den Vater. Ich habe schon zitiert, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Wenn wir also Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Und das ist etwas sehr Spannendes, weil es handelt sich hierbei um ein Alleinstellungsmerkmal des Christentums. Ein Alleinstellungsmerkmal des Christentums. Gott ist nahbar und erfahrbar. Das haut die meisten Moslems aus den Socken, wenn du ihnen sagst, Gott ist nahbar und erfahrbar. Er ist nicht weit weg, er ist hier. Und du kannst ihn jetzt erleben. Wollen wir beten? Also, Gott begegnet Menschen. Und zweitens und letztens, Menschen machen sich auf und suchen Gott und finden ihn. Auch das geht. Und das finde ich wichtig, weil sonst könnte man ja sagen, na gut, wenn Gott jetzt mich nicht berührt, zu mir spricht, mir begegnet, souverän, habe ich halt Pech gehabt. Dann gehöre ich halt zu denen, die das nie erleben. Ich fände es traurig, wenn das alles wäre. Nein? Umgekehrt gilt genauso. Da, wo wir uns aufmachen zu Gott, will er uns näher kommen. Jakobus 4. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Das bedeutet, du musst nicht die gesamte Strecke gehen. Das ist die gute Nachricht. Wenn Gott also da wäre und ich nahe mich ihm, muss ich nicht bis dahin gehen. Sondern vielleicht reichen ein paar Schritte und er kommt mir schon näher. Die ganze Distanz schon halbiert. Dabei bin ich kaum gegangen. Gott kommt mir näher, wenn ich mich aufmache zu ihm. Und er hat entschieden, ich will dir begegnen. Und wir lesen auch das in der Bibel, dass Menschen da sind, die sagen, zum Beispiel Mose, in 2. Mose 33, Vers 18, wo er ganz frech sagt, als er gerade beim Herrn so unterwegs ist, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose war schon jemand, der hat Jesus gefordert, ne? Dann wurde jetzt aber mal her, ja, komm. Und Gott zeigt sich ihm. Das finde ich so schön. Es ist nicht vermessen zu sagen, oh Herr, ich würde gerne mal ein bisschen Stück, die Frommen beten ja witzig manchmal, ne? Ach Herr, möchtest du doch irgendwie ein Stück weit mir helfen? Da frage ich mich manchmal, was soll Gott eigentlich mit so einem Gebet machen? Mag ich jetzt oder nicht? Wie fühle ich mich gerade? Na, irgendwie ein Stück weit. Was heißt das jetzt? Wie viel meint er eigentlich? Das ist wie so ein Rezept, wo steht eine Handvoll Salz oder eine Prise Salz. Ja? Wie viel ist eine Prise? Eine Handvoll. Ja, ihr seid noch wach, gut. Ja, der Zucker oder so, ja? Eine Handvoll. Ja, super. Wie viel ist das denn jetzt da, ja? Irgendwie ein Stück weit. Nein, wenn wir sagen, wie Mose ist einfach mutig und er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will sie einfach mal sehen. Ich will es einfach mal sehen. Es ist nicht vermessen, das zu beten. Aber, und das gehört natürlich auch dazu, man sollte dann natürlich schon sehen, dass man dann auch mit dem Ergebnis zurechtkommt. Ja? Weil wenn Gott dann in seiner Herrlichkeit kommt, kann das sein, dass dich das verändert. Und zwar tiefgreifend für alle Zeiten. Jakob könnte einiges davon erzählen, ja, der hat ja danach immer noch gehumpelt, als er mit Gott und Menschen gerungen hat. David zum Beispiel in 1. Samuel 30 hat eine richtig fiese Nachricht erfahren, nach dem Motto, ey, Moment, ist gerade echt alles am Untergehen, ja, die ganzen Frauen, Kinder sind entführt, ja, wir haben echt ein Problem. Und was macht David? David stärkte sich im Herrn, sein Gott. Es steht leider nicht da, wie er das gemacht hat. Aber er wusste, wie er das macht. Er wusste, wie er die Gegenwart Gottes sucht in einer Zeit der großen Anfechtung und Krise. Und das Erste, was er macht, ist nicht sein Schwert zu schleifen, zu sagen, jetzt geben wir aber hinterher. Das Erste, was er macht, ist, sich bei seinem Herrn zu stärken. Wir können davon lernen. David stärkte sich im Herrn, sein Gott. Er wusste, wie. Wahrscheinlich hatte er eine kleine Lobpreiszeit, schätze ich mal. Ja? Hat ein bisschen angebetet, hat sich ein bisschen aufgebaut. Und sich vor Augen geführt, wie groß sein Gott ist im Vergleich zu dem, was da gerade passiert ist. Das wäre auf jeden Fall etwas Stärkendes. Und zu guter Letzt, auch Jesus hat so gelebt. Wir können das mal studieren, wie oft Jesus sich zurückzieht, um Zeit mit seinem Vater zu haben. Und die Logik ist ganz einfach, wenn er das brauchte, wie viel mehr wir? Und da steht zum Beispiel so etwas Ungemütliches für manche von uns. In aller Frühe, als es noch dunkel war, um es mal genau zu sagen, ja, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Markus 1, Vers 35. In aller Frühe, als es noch dunkel war. Das ist für manche von uns richtig schwer. Für manche wäre es einfach zu sagen, am späten Abend, als es noch dunkel war. Ja, aber in aller Frühe, gut. Ich denke, der Zeitpunkt ist nicht entscheidend, aber der Punkt ist entscheidend zu sagen, ich mache mich auf, um meinen Herrn zu suchen, um in seine Gegenwart zu treten und da stärke ich mich. Da tanke ich auf. Da werde ich verändert. Da geschieht etwas mit mir. Und was hat das mit uns jetzt zu tun? Es ist ganz einfach. Ihr seid schon hier. Ihr habt euch schon aufgemacht. Ihr habt gesagt, ja, ich will mehr. Ich hoffe, er sagt das. Ich will mehr von Gott. Ich bin hier, um zu empfangen. Und ich möchte einfach auch mit mehr von Gott nach Hause gehen. Und wenn diese Konferenz für eine Sache gut ist, dann soll sie genau dafür gut sein, dass wir erfüllter, brennender im Geist, vollmächtiger, freudiger nach Hause gehen, weil wir hier Gott begegnet sind, weil wir uns aufgemacht haben, ihm zu begegnen. Und da, wo wir das tun, begegnet er uns immer. Vielleicht nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Nach dem Motto, Herr, ich habe da mal so eine kleine Liste gemacht. Da sind doch nur 12 Punkte drauf. Das überfordert dich ja nicht, bist ja allmächtig. Und ich hoffe, dass ich also mindestens mit 8 nach Hause komme, ja, damit das mal klar ist. Also so läuft das ja nicht. Aber lass dich doch mal drauf ein, heute Abend, morgen, auch am Sonntag, wenn du noch da bist. Lass dich doch mal darauf ein, dass Gott dich in dieser Zeit anspricht, dass er dich überrascht, dass er zu dir redet, dass er dir vielleicht Dinge wachruft, die du vor Jahren mal gehört hast. Und plötzlich werden sie wieder lebendig. Du merkst, wow, das bringt eine Seite in mir zum Schwingen, die lange Zeit nicht erklungen ist. Dafür haben wir lange gebetet, in der Vorbereitung auch für diese Konferenz. Wir wollen in die Gegenwart Gottes treten, da gar nicht mehr rausgehen. Ja, und uns segnen lassen, ihm begegnen und als Gesegnete dann auch wieder in unseren Alltag gehen. Denn es geht nicht darum, dass wir hier auf so einem Mountaintop sind, eine tolle Zeit haben und dann müssen wir wieder ein Jahr warten bis zur nächsten Konferenz, dann kommt die nächste tolle Zeit. Das wäre ein bisschen blöd. Sondern die Zeit dazwischen soll auch gut sein. Das ist die Logik. Gott möchte dir begegnen und ich glaube, wir brauchen eine Theologie der Gegenwart Gottes, die Erfahrungen nicht verteufelt und gleichzeitig aber gegründet im Wort ist. Ich glaube, wir müssen beides zusammenhalten. Und unsere Erfahrung auch an dem messen, was die Heilige Schrift uns vor Augen malt. Dann sind wir auf einem guten Weg. Amen.